Deutschlandfunk, Deutschland heute.
In Halle herrscht Trauer und Entsetzen. Gestern hat ein mutmaßlicher Rechtsextremist zwei Menschen erschossen. Zuvor hat er versucht, in die Synagoge einzudringen. Seine Tat hat der Attentäter gefilmt und ins Netz gestellt. Auf diesem Video leugnet er unter anderem den Holocaust. Nach dem Angriff auf die Synagoge haben Politiker und Einwohner ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde zum Ausdruck gebracht. Am Vormittag fand eine Mahnwache an der Synagoge statt. Heute besuchen unter anderem Bundespräsident Steinmeier sowie Innenminister Seehofer den Tatort. Frank-Walter Steinmeier hat den Anschlag auf die Synagoge in Halle erneut scharf verurteilt.
Wer jetzt noch einen Funken Verständnis zeigt für Rechtsextremismus und Rassenhass, politisch motivierte Gewalt gegen Andersdenkende, Andersgläubige, wer das rechtfertigt, der macht sich mitschuldig.
Wir machen weiter vor Ort in Sachsen-Anhalt mit unserem Korrespondenten Christoph Richter. Herr Richter, wie hat sich denn der Bundespräsident heute geäußert?
Also der Bundespräsident ist kurz nach 12 hier nach Halle gekommen, hat vor der Synagoge eine kurze Gedenkminute eingelegt, einen Kranz niedergelegt, ist dann in die Gemeinde reingegangen und hat mit den Vertretern der jüdischen Gemeinde gesprochen. Danach hat er ein Pressestatement abgegeben und er sprach von einem Tag der Schande und überschrieb das Ganze: Die Geschichte mahnt uns, Gegenwart fordert uns. Und er sagte auch, Verurteilen solcher Taten reiche einfach nicht mehr aus. Die ganze Gesellschaft müsse jetzt Haltung zeigen. Solidarität müsse man nicht nur an Tagen wie diesen zeigen.
Ganz kurz für die
Und
Hörer.
Und er sagte auch,
ja?
Ja, ich stehe hier auf der Straße, der Wind weht, deswegen knallt es möglicherweise ein bisschen rein. Aber er sagte eben auch, wer jetzt einen Funken Verständnis noch zeige, wer Hass sieht, der rechtfertigt diese Tat und macht sich mitschuldig. Also er hat ganz klar gesagt, dies Deutschland, die Öffentlichkeit will jüdisches Leben, das müssen wir zeigen. Wir müssen dauerhaft zusammenstehen, wir müssen jüdisches Leben schützen, so sagte er es kurz nachdem er in der jüdischen Gemeinde war und mit den Vertretern gesprochen hat.
Wie beschreiben Sie denn die Stimmung einen Tag nach dem Anschlag in Halle?
Das ist eine sehr bedrückte Stimmung, aber man muss auch sagen, die Menschen reden miteinander, sie kommen ins Gespräch und das ist schon das sehr Schöne dabei, aber das Entsetzen überwiegt. Viele Hallenser kommen, legen Blumen nieder, gedenken der Toten und man ist sozusagen immer noch auch entsetzt, dass mitten in der Stadthalle so etwas passieren konnte.
Und hatten Sie Gelegenheit, mit einigen Passanten zu sprechen, also worüber diese Gespräche sich drehen?
Naja, die drehen sich schon darüber, also warum auch die Polizei mitunter, warum die so lange brauchte. Es ist immer wieder von 10 bis 15 Minuten die Rede, ehe die Polizei kam. Man hat sich ja innen verbarrikadiert. Der Todesschütze wollte ja reinkommen, wollte ein Blutbad anrichten. Und das ist ein großes Thema hier. Warum ist die Polizei nicht da? Warum ist sie gerade auch an so einem hohen jüdischen Feiertag? Yom Kippur war ja gestern. Warum ist sie da nicht da? Da müssen auch noch einige Fragen beantwortet werden.
Innenminister Seehofer hat gestern erklärt, er geht von einem antisemitischen Motiv aus und einem wahrscheinlich rechtsextremistischen Hintergrund. Haben Sie denn schon weitere Informationen über den Attentäter?
Naja, es ist immer noch dasselbe. Es ist ein mutmaßlicher Rechtsextremist. Es ist der 27-jährige Stefan B., so heißt es. Er wohnt in Halle, kommt aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Das ist im Süden von Sachsen-Anhalt, aus Eisleben, Helbra. Und jetzt wird ermittelt natürlich, ob es weitere Tatbeteiligte gibt, ob es Unterstützer gab. Derzeit wird ja Stefan B. in Karlsruhe noch vernommen. Und wie ich schon gehört habe, soll auch noch heute Nachmittag ein Haftbefehl ausgesprochen werden.
Vielen Dank.
Ausgestellt werden, das ist richtig.
Danke an Christoph Richter. Er berichtete aus Halle, wo gestern während eines Gottesdienstes in der Nähe einer Synagoge zwei Menschen erschossen wurden. Die jüdische Gemeinde in Halle an der Saale ist gestern bei dem Anschlag nur knapp einer Katastrophe entgangen. Nach Angaben des Gemeindevorsitzenden scheiterte der Attentäter an den verschlossenen Türen der Synagoge. Mittlerweile ist eine breite Debatte über zu geringen Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland entbrannt. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte, es sei skandalös, dass die Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur nicht von der Polizei geschützt gewesen sei. Seine Vorgängerin Charlotte Knobloch hält Polizeischutz für alle jüdischen Einrichtungen bundesweit für nötig, wie beispielsweise in Berlin, wo die Polizei ihre Präsenz noch verstärkt hat. Manfred Götzke hat bei der Berliner jüdischen Gemeinde nachgefragt, wie es um deren Sicherheitsgefühl bestellt ist.
Samuel Dellberg checkt permanent die Nachrichten auf seinem Handy. Sein Telefon klingelt auch unablässig. Das geht seit gestern, so sagt er, während er durch Charlottenburg läuft, auf dem Weg zu seiner Synagoge.
Selbstverständlich fragen auch viele Gemeindemitglieder, wie es mit der Sicherheit in unseren Synagogen ausschaut, was die Konsequenzen aus diesem gestrigen Tag sind. Die Leute haben Angst und sie haben auch leider berechtigt Angst.
Der 29-Jährige ist Repräsentant der jüdischen Gemeinde in Berlin. Gestern Mittag während des Terroranschlags war er selbst in der Synagoge. Schließlich war ja Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag.
Wo wir aus der Synagoge rausgekommen sind nach dem Mittagsgebet. Normalerweise benutzt man ja keine Elektrizität, also damit auch keine Telefone an Yom Kippur. Habe ich dann doch auf mein Handy raufgeschaut und gemerkt, wie viele Nachrichten ich verpasst habe.
Ein guter Freund von Dellberg war selbst in der Synagoge in Halle. Er war dort Vorbeter.
Und als ich dann mitbekommen habe, was passiert ist, hat es relativ schnell Klick gemacht. Da sind Leute, die du kennst. Aber auch unabhängig davon. Und es ist egal, ob die Opfer jüdisch, nicht jüdisch oder wie auch immer sind. Aber zu wissen, dass da jemand feststeckt oder möglicherweise ermordet wurde, den du kennst, ist ein sehr schlimmes Gefühl.
Dellberg arbeitet für eine CDU-Bundestagsabgeordnete, hat gute Kontakte zur Berliner Landespolitik. Sofort rief er den Innensenator Andreas Geisel an.
Die Politik hat auch sehr schnell reagiert. Es ist ein schnelles Statement vom Bürgermeister und auch vom Innensenator veröffentlicht worden, dass die Sicherheitsvorkehrungen bis auf Weiteres vor sämtlichen Synagogen erhöht werden. Ja, gestern war hier ein großes Aufgebot, ein der Situation auch entsprechendes Aufgebot.
Wie in ganz Berlin. Doch seit heute Morgen stehen vor seiner Synagoge nur noch zwei Polizisten, wie sonst auch immer. Dellberg hat dafür kein Verständnis.
Deswegen frage ich mich, was dieses bis auf Weiteres bedeutet hat und ob in den kommenden Tagen, wo weitere Feiertage stattfinden, diese Sicherheitsvorkehrungen wieder hochgefahren werden. Und das wäre auch mein Appell an die Berliner Politik. Die Gefahr ist nicht vorbei, nur weil ein Täter geschnappt wurde. Es gibt so viele Nachahmer und wir müssen wirklich schauen, wie wir auf eine solche Situation nachhaltig reagieren.
In Berlin hatte erst am vergangenen Samstag ein Mann vor der Synagoge in der Oranienburger Straße einen Polizisten mit einem Messer angegriffen. Wegen mangelnder Haftgründe war der Mann aus der Haft entlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er ist jetzt in der Psychiatrie.
Das kann es doch nicht sein. Wenn kurz vor dem höchsten jüdischen Feiertag ein Mensch mit einem Messer versucht, eine Synagoge zu stürmen, dann wird er nicht freigelassen. Und in letzter Konsequenz, wenn es jemand ist, der kein deutscher Staatsbürger ist, dann muss eine solche Person auch konsequent abgeschoben werden. Und auf der anderen Seite haben wir leider ein Problem mit der Justiz. Leider werden antisemitische Straftaten nicht ausreichend verfolgt oder zur Anklage gebracht. Und wenn es dann dazu mal kommen sollte, laufen die Antisemiten oftmals mit einem Lächeln aus dem Gerichtssaal heraus.
Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus in Berlin ist nicht leicht zu finden. Und das ist auch genauso gewollt, sagt Koordinator Levi Salomon. Es gibt keine Adresse im Netz, selbst an der Klingel steht nur eine Abkürzung.
Wir befinden uns im Gebäude einer Kirche. Wir können nicht offen in Öffentlichkeit das draufschreiben, das ist Jüdisches Forum. Nein, wir verstecken uns in einem Gebäude und keiner weiß Bescheid, wo wir sind.
Die Organisation dokumentiert antisemitische Straftaten und Umtriebe in Deutschland und Europa. Sie filmen Rechtsextremisten bei Aufmärschen und Kundgebungen. Salomon sagt, selbst in Berlin und anderen großen Städten würden viele jüdische Einrichtungen sowie seine NGO keinen Polizeischutz bekommen.
Das ist die sogenannte, in Anführungsstrichen, das weiche Ziel. Ja? Das ist, was ist mit diesen ganzen Restaurants? Ja, oder gibt es die zivilgesellschaftlichen Initiativen?
Nicht geschützt werden auch Synagogen in kleineren Orten, so wie in Halle. Salomon hat direkt nach dem Anschlag von Halle mit dem Gemeindevorsteher gesprochen, als sich die Mitglieder verbarrikadiert hatten. Er war entsetzt, dass die Polizei nicht bereit war, die Synagoge während des Gottesdienstes zu bewachen.
Müssen sie jüdische Menschen sich zu verbarrikadieren? Und ich kann nicht verstehen, dass es, warum sowas, dass es wurde nicht eingerichtet. Ich kann mir kaum vorstellen, was könnte geschehen, wenn er geschafft hätte, das in die Synagoge reinzukommen. Es wäre ein Blutbad.
Dass es überhaupt zu einem Anschlag wie in Halle kommen konnte, das habe auch mit dem Erfolg von rechtsradikalen Parteien und Organisationen wie AfD, Pegida und Co. zu tun, sagt er.
Die bieten geistige Nährboden. Die produzieren und verbreiten, das heißt die Inhalte. Und diese Inhalte werden von solchen Menschen wie Attentäter von Halle konsumiert.
Aus Salomons Sicht müssten jetzt zwei Dinge geschehen. Mehr Polizei, auch vor kleineren jüdischen Einrichtungen, und mehr und bessere Bildungsarbeit.
Dieser 27-jährige Attentäter, welche Schule hat er besucht? Welche Bildung hat er gehabt? Ich glaube, wenn es rechtzeitig interveniert wurde, es könnte man noch präventiv wirken. Die Bildung spielt das eine ganz große Rolle.
Manfred Götzke mit Stimmen aus Berlin zur Debatte über mehr Sicherheitsmaßnahmen in jüdischen Einrichtungen.
Jahre Mauerfall. Meine persönliche Wende.
Unsere Serie zu 30 Jahren Mauerfall läuft noch bis zum 9. November. Unsere 16 Landeskorrespondenten berichten, wie sie 1989 die friedliche Revolution bzw. die Wendezeit erlebt haben. Heute mit der Landeskorrespondentin aus Baden-Württemberg. Bestimmt kennen Sie den Film Goodbye Lenin. Eine überzeugte DDR-Bürgerin fällt kurz vor dem Fall der Mauer ins Koma. Nach Monaten erwacht sie in einem Land, das sich völlig verändert hat. Fast andersherum hat meine Kollegin Uschi Götz aus Süddeutschland den Fall der Mauer erlebt. Sie lag im November 1989 nach einem Unfall ein paar Tage im Koma und musste danach ziemlich viel aufholen. Eine Rekonstruktion der Ereignisse.
Ich schwebe. Es ist dunkel.
Frau Götz, die Mauer ist weg.
Das muss Sie doch interessieren.
Wachen Sie auf. Deutschland steht Kopf.
Dämonen umgeben mich. Immer kommen sie zu mir, stecken ihre Köpfe zusammen und rufen mir etwas zu, das ich nicht verstehe.
Frau Götz, die Mauer ist weg.
Oder sind das Ärzte? Liege ich auf einer Intensivstation? Ohne Mauern? Ich schlafe wieder, schwebe, schlafe im Dunkeln, während sich die Welt draußen verändert.
Und jetzt erleben wir, und das ist etwas Großes, und ich bin dem Herrgott dankbar dafür, dass ich dies miterleben darf. Wir erleben, dass die Teile Europas wieder zusammenwachsen.
Jetzt müssen Sie die Augen aber mal wieder aufmachen, weil sonst kriegen Sie die Sternstunden hier ja gar nicht mit.
Ich liege in einem Bett, das sich durch lange Gänge bewegt. Eine Frau läuft vorne draus, Schwester Caroline.
Jetzt sind Sie wach? Ja, wie schön. Ja, Sie wissen gar nichts mehr, gell? Sie erinnert sich überhaupt an nichts. Das ist aber völlig normal, weil Sie haben einen Unfall gehabt. Und jetzt sind Sie bei uns, hier im Krankenhaus.
Die schwäbische Frohnatur fährt mich in ein Krankenzimmer. Von dort aus sehe ich direkt auf einen großen Berg. Draußen regnet es in Strömen. Plötzlich wird die Tür aufgerissen. Ein junger Mann steuert direkt auf mich zu.
Ich bin Frank, ich bin der Zivi hier. Ich soll Sie wieder ins Hier und Jetzt zurückholen. Waren Sie mal in Berlin auf Klassenfahrt oder so? Die Mauer, die gibt's nicht mehr. Die DDR, die gibt's auch nicht mehr. Ist alles passiert, als Sie noch bewusstlos waren.
Welche Mauer? Was sagt der Mensch? Die DDR gibt es nicht mehr? Das ist eine Falle. Sie wollen mich testen. Lügen Sie nicht, höre ich mich zu Frank sagen und schlafe wieder ein. Ich bin fast 25 Jahre alt, lebe in Baden-Württemberg. Ich bin Volontärin im Ressort Politik. Jetzt liege ich im Krankenhaus und es geht mir besser. Viele Menschen helfen mir, die Lücken in meinem Gedächtnis zu schließen. Herein! Nur die Sache mit der Mauer, das nehme ich Ihnen nicht ab. 4 Tage nach meinem Erwachen auf der Intensivstation sitzt eine Kollegin an meinem Bett und liest mir vor. Fernsehschauen kann und darf ich noch nicht.
So, heute, 13.11., gibt es eine Lektion aus dem Spiegel. Überschrift: Die Katastrophe ist da. Nach Öffnung der deutsch-deutschen Grenzübergänge kommen zu den DDR-Übersiedlern täglich nur noch tausende Besucher aus dem Osten. Die Städte und Gemeinden können den neuen Massenansturm kaum mehr verkraften. Die Republik ist voll. Manche Politiker sehen schon den sozialen Frieden bedroht.
Bin ich auf einem anderen Planeten gelandet? Immer neue Informationen und ich verstehe das alles nicht. Noch nicht. Im Dezember 1989 werde ich entlassen.
Also Frau Götz, wir röntgen heute nochmal alles, aber es sieht ganz gut aus. Sie haben es geschafft. Sie werden noch eine Weile ein paar Lücken haben. Und das mit der Konzentration dauert auch noch ein bisschen. Aber in einem Jahr ist alles vergessen.
Zig Ärzte und das ganze Pflegeteam stehen um mein Bett. Zum Schluss sagt der Chefarzt:
Am 9. November ist die Mauer gefallen und an dem Tag haben wir gewusst, Sie haben es geschafft.
Kurz darauf sitze ich mit einem halben Dutzend Mitpatienten im Fernsehraum einer Reha-Klinik. Die meisten haben, wie ich, eine Kopfverletzung erlitten. Gemeinsam dämmern wir langsam zurück ins Leben. Stumm schauen wir jetzt auf den Bildschirm.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Berlin und entlang der innerdeutschen Grenze werden Millionen Deutsche erstmals seit 28 Jahren Silvester wieder gemeinsam feiern.
An der Mauer vor dem Brandenburger Tor heute Nachmittag. Großeinsatz der Mauer.
Ich sehe zum ersten Mal Bilder aus Berlin, von der früheren Grenze. Der Mann neben mir hat einen dicken Kopfverband. Energisch ruft er:
Das glaubt doch kein Mensch, was die uns da erzählen.
Mein Kopf ist schon etwas abgeschwollen. Ich glaube es jetzt. Die Mauer ist Geschichte. Langsam begreife ich die Dimension. Kaum bin ich entlassen, zieht es mich in die Stuttgarter Innenstadt. Sofort fallen mir einige Trabis ins Auge. Jahrelang wird mich der Anblick und Sound eines Trabis an den Beginn meines zweiten Lebens erinnern.
Meine Kollegin Uschi Götz, die den Mauerfall verpasst hat, weil sie im Koma lag. Alle Beiträge zu unserer Serie 30 Jahre Mauerfall können Sie im Internet nachhören unter deutschlandfunk.de/deutschlandheute. Und das war's von Deutschland heute. Die Wahl des richtigen Studienfachs ist keine leichte Sache und mittlerweile noch komplizierter, weil es so viele verschiedene Studiengänge gibt wie nie zuvor. Ein Thema in Campus und Karriere gleich im Anschluss. Mein Name ist Caroline Born, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Nachmittag.